Ondan sagte der Imam, dass es entscheidende, وَأَمَّا آخَرُونَ مِمَّنْ خَالَفَ أَقْوَالَ السَّلَفِ وَتَأَوَّلُوا الْقُرْآنَ بِآرَائِهِمْ فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِي ذَلِكَ أَقْوَالًا مُخْتَلِفًا. Er sagte, was aber andere Leute angeht, die den Aussagen der uns vorausgegangen rechtschaffenden Menschen widersprochen haben und den Koran gemäß ihren eigenen Ansichten ausgelegt haben, und ihr wisst, der Imam natürlich ist einer, der den Koran auslegt gemäß den Überlieferungen. Das ist ein Tafsir bil Ma'thur. Das heißt, sein ganzer Tafsir ist ausgelegt darauf, dass er sich auf Überlieferungen stützt, sonst gar nichts. Und in den seltensten Fällen die eigene Meinung erwähnt. Aber die eigene Meinung zu erwähnen ist unproblematisch, wenn sie aufgebaut ist auf dem, was an Überlieferungen zur Verfügung steht. Weil die Meinung zu sagen, gibt zwei Arten, die Meinung zu sagen. Entweder sagst du deine Meinung aufgebaut auf Grundsätzen, auf Regeln, die abgeleitet sind aus der Religion. Das ist eine Meinung, die gut ist, akzeptabel ist und auch erwünscht ist, für das, was wir brauchen. Das ist der Ijtihad, den wir brauchen zum Beispiel. Ja? Aber die andere Art von Meinungen ist diejenige Meinung, die eben nicht auf diesen Textbeweisen basiert und die nicht auf Regeln fundiert. Das ist die Meinung, die verpönt ist und die, wal'iyadu billah, gefährlich ist, über die der Prophet, über die es in einer Überlieferung heißt, die meines Wissens dann nicht authentisch ist, aber die Bedeutung ist natürlich korrekt. Und zwar, es heißt, man qala fil Qur'an bi ra'yihi, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Das heißt also, wer über den Koran etwas gemäß seiner eigenen Ansicht sagt, der soll sich auf seinen Platz in der Hölle gefasst machen. Ja? Auch wenn diese Überlieferung nicht authentisch ist, trotzdem, die Bedeutung ist klar. Denn wenn jemand über Allah spricht ohne Wissen, ist das eine der schlimmsten und größten Sünden, zweifellos. طيب, was sagen denn diejenigen Menschen, die diese Ayah, die wir gerade eben vorgelesen haben, die 24. interpretieren gemäß ihrer eigenen Ansicht und sich eben nicht stützen auf den Tafsir des Salaf. Sie sagen zum Beispiel, es verlangte sie nach ihm und es verlangte auch ihn nach ihr, sie zu schlagen. Ja, das heißt also, sie wissen, dass es problematisch ist, linguistisch das so zu übersetzen, wie es hier geschrieben steht. Deswegen sagen sie, ich füge einfach etwas hinzu. Es geht nicht darum, dass, weil es steht ja nicht drin, was ihn verlangte nach ihr. Was heißt das? Ich meine, wir verstehen, was damit gemeint ist. Genau, die Zuneigung, die ein Mann gegenüber einer Frau hat. Okay? Aber sie sagte, manche sagen eben, nein, ihr gemeint ist, dass er sie schlagen wollte, damit sie nicht diese Sünde mit ihm begeht. Aber diese Interpretation ist aus der Luft gegriffen. Sie ist sprachlich, kann man sie dazu denken, würde dem Text nicht widersprechen an sich, ja, aber sie ist eben aus der Luft gegriffen und fundiert nicht auf einer Überlieferung, und so etwas zweifellos bedarf einer Überlieferung. Und die andere Interpretation, sagte Imam Tabari rahmahu ta'ala, über die Leute, die den Koran interpretieren, ohne sich zu fundieren auf, ohne sich zu, was ist, ohne zu ihre Ansichten aufzubauen auf den Überlieferungen, ist eben das so zu übersetzen, wie es hier steht. Weil sie sagen, weil er sagt, rahmahu ta'ala, sprachlich gesehen ist das falsch. Er sagte, sprachlich gesehen ist das falsch, aber das scheint eine Meinungsverschiedenheit zu sein. Allah weiß aber am besten Bescheid, möchten uns nicht über die Stufe von Imam al-Tabari stellen, was die arabische Sprache angeht. Aber das sind seine zwei Argumente. Er sagt, es so zu übersetzen ist eine falsche Übersetzung. Die Araber machen das nicht. Und zweitens, das heißt also, er will sagen, den konditionalen Satz so umzudrehen, wie er da steht. Also er sagte, die Araber müssten es, gemäß der arabischen Sprache müsste man es umgekehrt sagen, wenn er nicht den Beweis seines Herrn gesehen hätte, hätte es ihn nach ihr verlangt. Er sagte andersrum, es ist sprachlich, die sind falsch. Okay? Das sind seine Argumente, aber das Wichtigste ist für uns, dass die Überlieferungen, wie sie tatsächlich sind, das ist für uns das Entscheidende natürlich, zweifellos, liebe Geschwister. Zusammengefasst, wir haben kein Problem mit unserem Glauben an unsere Propheten, es sei denn, wir haben einen falschen Glauben. Das heißt also, wenn jemand glaubt, dass die Propheten übermenschlich sind und keine Fehler begehen, dann natürlich, du wirst ein Problem haben mit den Ayat. Aber du sollst ja auch deine Aqidah entnehmen aus den Ayat des Koran und nicht eine vorgefertigte Aqidah haben und dann sie versuchen, den Koran überzustülpen. Okay? Ebenso, wenn du sagst, dass die Propheten, alayhim as-salatu was-salam, keine Menschen gewesen sind, das heißt also keine menschlichen Bedürfnisse gehabt haben, dann ebenfalls wirst du ein Problem haben mit diesen Ayat, weil offensichtlich Yusuf sehr wohl Interesse empfunden hat an ihr. Und jetzt gehen wir noch genauer hinein in ein paar Aussagen über manche Sahaba radiallahu ta'ala anhu. Und zwar sagte Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma: جلس منها مجلس الخاتن وحل الهميان. Das heißt übersetzt auf Deutsch: Er hat sich in diejenige Position schon begeben. Also Ibn Abbas wurde gefragt, was ist gemeint mit "Es verlangte ihn schon nach ihr"? Was soll damit, was ist damit gemeint? Was hat er gemacht? Wie weit ist er denn gegangen? Dass er die Sünde nicht begangen hat, wissen wir, Alhamdulillah. Das ist logisch. Und das wollte ich auch, das auch von den Gedanken nicht zu Ende gebracht. Das, was ich vorhin auch sagen wollte, ist, unser Glaube, oder die Glaube der Mehrheit der Gelehrten, ist, dass die Propheten keine großen Sünden begehen. Und genau das ist auch hier passiert. Er hat keine große Sünde begangen. Deswegen haben wir die Sache ist unproblematisch. Aber wenn du denkst, dass die Propheten keine Menschen sind, und dass sie keine Bedürfnisse haben, dass sie keine Fehler begehen, überhaupt gar keine, dann ist der Glaube falsch. Und nicht die Ayah falsch verstanden. طيب. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, sinngemäß übersetzt, also wurde gefragt, was bedeutet es denn jetzt, dass es ihn nach ihr schon verlangte? Er sagte, er hat sich in diejenige Position begeben, in der sich derjenige begibt, der eine andere Person beschneiden will. Er hat sich in diejenige Person begeben, Situation gegeben, Position gegeben, begeben, in der sich der Beschneider begibt. Und er hat schon seinen Gürtel gelöst. Al-Himyan ist derjenige, das Seil, das man bei seinem Sirwal, Sirwal ist wie die Hose damals. Sirwal, heutzutage benutzt man das im Arabischen eher für Unterhose, aber diese langen Hosen, das nennt man auf Arabisch Sirwal, und die wird oben gebunden mit einem Seil. Heutzutage ist da vielleicht ein Gummi drin, ja. Früher war ein Seil, das die Hose gehalten hat. Und so hat Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma gesagt. In einer anderen Überlieferung sagt er radiallahu ta'ala anhuma: "Istalqat lahu wa jalasa bayna rijlayha." Das heißt, sie hat sich schon für ihn hingelegt und er hat sich schon zwischen ihre Beine hingesetzt. Dann geht es weiter im Koran al-Karim. Es verlangte sie nach ihm und es verlangte auch ihn nach ihr. Punkt. Wäre da nicht der Beweis seines Herrn gewesen? Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten, was mit diesem Beweis gemeint ist. Es gibt verschiedene Überlieferungen darüber. Aber wenn wir die Überlieferungen, verschiedene Überlieferungen anschauen, dann natürlich ziehen wir immer die Überlieferungen der Sahaba vor gegenüber die Überlieferung derjenigen, die nach den Sahaba kamen. Und auch unter den Sahaba, radiallahu anhum, ziehen wir die Überlieferungen derjenigen, die gelehrt waren, vor gegenüber denjenigen, die weniger gelehrt waren. Und wenn wir Überlieferungen haben über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dann ziehen wir natürlich diese Überlieferungen vor gegenüber die Überlieferungen über die Sahaba und so weiter und so fort. Das sind ganz normale, einfache Regeln im Tafsir. Und hierzu haben wir eine Überlieferung über Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, und Allah, und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte in einem Hadith, nachdem Abdullah ibn Abbas ihm Wasser bereitgestellt hatte, entweder für die Notdurft oder für den Wudu, sagte er, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Das heißt also sinngemäß übersetzt, O Allah, lehre ihm religiöses Verständnis oder lass ihn deine Religion gut verstehen und lehre ihm die Auslegung des Koran. Und lehre ihm den Ta'wil. Ta'wil, sprachlich gesehen, bedeutet Tafsir. Ta'wil, sprachlich gesehen, bedeutet Tafsir. Insofern, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, wenn er den Koran interpretiert, ist es nicht so, wie ein anderer Sahabi oder wie viele andere. Aber trotzdem, Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, sagte über diese Aya, über diesen Beweis. Nudiya ya Yusuf, أتزني فتكون كالطير وقع ريشه فذهب يطير فلا ريش له. Das heißt, Yusuf wurde gerufen. Er wurde gerufen. O Yusuf, O Yusuf, oder O Yusuf, willst du etwa Zina begehen und dann so wie ein Vogel sein, der seine Federn abgelegt hat und danach rumfliegt ohne Federn? Und Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma sagte in einer anderen Überlieferung, dass er رأى تمثال صورة وجه أبي. Er sah in diesem Moment das Bild des Gesichtes seines Vaters. Damit ist Jakob gemeint, alayhi salatu wassalam. Und das erste widerspricht nicht dem zweiten, denn die Stimme ist also die Stimme seines Vaters gewesen und nämlich, dass er auch gleichzeitig das Bild seines Vaters gesehen hat. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, رَأَى صُورَةَ وَجْهِ يَعْقُوبَ عَاضًا عَلَى أُصْبُعِهِ فَخَرَجَتْ شَهْوَتُهُ مِنْ أَنَامِلِهِ. Das heißt, er sah ein Bild des Gesichtes von Jakob, wie er gerade auf seine Finger biss. Und in diesem Moment ist seine Begierde aus seinen Finger, aus seinen Fingergelenken hinausgegangen. In diesem Moment ist seine Begierde, das heißt sein Interesse, seine Shahwa, ist aus seinen Fingergelenken ausgeströmt. Das ist der Beweis, den Yusuf a.s. in diesem Moment gesehen hat. Tayyib. Hätte er da nicht den Beweis seines Herrn gesehen. Das heißt, hätte er das begangen, wozu sie ihn aufgerufen hat. Dies geschah, damit wir das Böse und das Schändliche von ihm abwenden. Er gehört ja zu unseren auserlesenen Dienern. Allah subhanahu wa ta'ala beschützt seine Awliya. Allah subhanahu wa ta'ala beschützt diejenigen, die ihm nahegestellt sind. Und deswegen, wer Allah subhanahu wa ta'ala in guten Zeiten kennt, den wird er auch in schlechten Zeiten kennen. Und so war es mit Yusuf alayhi salatu wassalam. Sein Herr hat ihn nicht im Stich gelassen. Dieser Mensch, der seinem Vater gegenüber gütig war, dieser Mensch, der Allah subhanahu wa ta'ala alleine angebetet hat und ihm nichts beigesellt hat, dieser Mensch, der ein rechtschaffener Mensch gewesen ist, zweifellos einer der Auserwählten Allahs, dem offenbart wird, der er dankbar war, Allah subhanahu wa ta'ala lässt ihn nicht im Stich, wenn dieser Diener seinen Herrn gerade braucht. Und in diesem Moment hatte er niemand anderes gehabt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Denn die Türen waren geschlossen, kein anderer Mensch hätte ihm in diesem Moment helfen können. Dies geschah, damit wir das Böse und das Schändliche von ihm abwenden. Das Böse ist also hiermit nicht das Schlagen gemeint, wie manche interpretiert haben, weil sie ja irgendwie unterscheiden wollten zwischen dem Bösen und dem Schändlichen, sondern damit ist hier das Böse allgemein gemeint und das Schändliche allgemein gemeint, aber in diesem speziellen Fall könnte es bedeuten, mit Al-Fahsha, dass hier Zina gemeint ist, weil das ist meistens, oder versteht man öfter unter diesem Begriff im Arabischen Fahsha oder Al-Fahisha, das Schändliche. Und das Böse, wäre es vielleicht in Bezug auf seine Erniedrigung, die er seinem eigenen Herrn gegenüber empfunden hätte, denn er hat ihn gut behandelt und er hatte ihn, und dann würde er ihm diese schlechte Tat entgegenbringen. Das ist zweifellos etwas Schlechtes für ihn. Und As-Su auf Arabisch, sowieso As-Su und auch As-Sayyi'ah, Sayyi'ah bedeutet die schlechte Tat oder die Sünde. Und diese beiden Worte kommen vom arabischen Wort Sa'a. Und Sa'a heißt etwas schlecht machen. Oder etwas schlecht werden, etwas wird schlecht, schlecht werden. Und die Sayyi'ah heißt deswegen Sayyi'ah, weil sie denjenigen, der sie begeht, etwas Schlechtes antut. Okay? Und deswegen ist überhaupt gar nicht dringend, dass wir das unbedingt mit etwas Speziellem übersetzen, sondern wir lassen es allgemein, genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala es auch hier allgemein gelassen hat. Tayyib. Er gehörte ja zu unseren auserlesenen Dienern. Er gehörte zu unseren auserlesenen Dienern. Damit ist Yusuf natürlich gemeint. Und auf Arabisch Al-Mukhlasin. Das heißt, die sind von Allah subhanahu wa ta'ala auserlesen, ausgewählt. Und in einer anderen Lesart von Ibn Kathir, Abu Amr, Ibn Amr und Ya'qub heißt es Innahu min ibadina al-Mukhlasin. Und der Unterschied zwischen Mukhlasin und Mukhlasin, das letzte Wort der 24. Ayah, ist Al-Mukhlasin mit Fatha auf dem Lam, das sind die auserlesenen Diener, und Al-Mukhlasin sind diejenigen Diener, die Ikhlas haben. Und das ist natürlich ein wunderbarer Lob für unseren Propheten Yusuf a.s., dass er stets aufrichtig gewesen ist im Dienst seinem Herrn gegenüber, sallallahu alaihi wasallam. In der darauffolgenden Ayah, in der 25. Ayah, heißt es, sie versuchten beide als Erster zur Tür zu gelangen. Sie zerriss ihm von hinten das Hemd und sie fanden ihren Herrn bei der Tür vor. Sie sagte, der Lohn dessen, der deiner Familie Böses antun wollte, ist nur, dass er ins Gefängnis gesteckt wird oder schmerzhafte Strafe. Als Yusuf a.s. in diesem Moment dieses Zeichen sah, ist er davon gerannt und wollte sich in Sicherheit bringen und begab sich zur Tür. Und hier heißt es eben nicht zu den Türen, weil man die Tür oder einen Raum durch eine Tür verlässt. Und er wollte diese eine Tür als Erster erreichen, aber sie ist ihm hinterhergerannt. Und sie wollte ihn versuchen, davon abzubringen. Sie versuchten beide als Erster zur Tür zu gelangen. Und dabei hat sie ihn an seinem Kleid festgehalten. Und weil er eben gerannt ist oder zur Tür gegangen ist und sie dagegen gezogen hat, hat sie ihm sein Kleid von hinten zerrissen. Sie zerriss ihm von hinten das Hemd und sie fanden ihren Herrn bei der Tür vor. Das heißt also, offensichtlich haben sie oder hat er es geschafft, die Tür zu öffnen. In diesem Moment fanden sie ihren Herrn dort vor. Da fand sie ihren Herrn. Mit ihren Herrn ist der Herr der Frau gemeint. Okay? Nicht ihren im Plural wie im Deutschen, deswegen ist auch hier extra die Anmerkung, gemeint ist der Frau, okay? Weil es hier sich bezieht, im Deutschen ist es zweideutig, im Arabischen ist es eindeutig. Okay? Es bezieht sich hier, geht es um den Sayyid, den Herrn der Frau. Und der Ehemann ist wie eine Art Herr für seine eigene Frau. Weil letztendlich, er hat das Sagen. Letztendlich, er hat das Sagen, weil er auch die Verantwortung hat. Und deswegen ist es vergleichbar mit dem Begriff Herr. Ja? Weil er eben letztendlich über sie bestimmt. Allah subhanahu wa ta'ala gehört das höchste Gleichnis. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Herr aller Geschöpfe. Er bestimmt über alle. Und man nennt auch einen Menschen als Herrn eines anderen, wenn er über ihn etwas zu sagen hat. Das ist arabische Sprache. Sie fanden ihren Herrn bei der Tür vor. Das heißt also, das Wort Sayyid im Arabischen oder das Wort Rabb kann beides als Herr übersetzt werden. Und warum heißt es eben der Herr der Frau und nicht ihrer beider Herr? Warum nicht der Herr von ihren beiden, von ihnen beiden? Hätte auch ihren beiden sein können. Ganz einfach, weil in Wirklichkeit er ist der Sayyid von ihr. Aber er ist nicht sein Sayyid. Denn nicht vergessen, Yusuf a.s. wurde zu Unrecht als Sklave verkauft. Yusuf war nie ein Sklave, dass er hätte verkauft werden dürfen, sondern die ganze Geschichte hat mit Unrecht angefangen. Ja? Und wenn ein freier Mensch, der als Sklave verkauft wird, wird nicht dadurch zum Sklaven. Er bleibt als freier Mensch und dieser Kauf ist ungültig. Und sie fanden ihren Herrn bei der Tür vor. Sie sagte, natürlich als Ausrede, weil sie in diesem Moment Angst hat aufzufliegen vor ihrem eigenen Ehemann. Deswegen sagte sie, versucht sie den Spieß umzudrehen und ihm die Sache in die Schuhe zu schieben. Der Lohn dessen, und das gehört zu ihrer List, der Lohn dessen, der deiner Familie Böses antun wollte. Und hier ist natürlich mit Familie übersetzt, weil im Arabischen steht Ahl, gemeint ist aber die Ehefrau. Okay? Gemeint ist aber die Ehefrau. Der Lohn dessen, der deiner Ehefrau Böses antun wollte oder will, ist, dass er ins Gefängnis gesteckt wird oder schmerzhafte Strafe ihm angetan wird. Gefängnis ist klar, schmerzhafte Strafe ist nicht näher interpretiert, könnten Peitschenhiebe sein, könnte irgendetwas anderes sein. Allahu A'lam. Yusuf alayhi salatu wassalam in diesem Moment will sich verteidigen. Und deswegen heißt es, er sagte, sie war es, die versucht hat, mich zu verführen. Normalerweise, das ist ein sehr schwerer Vorwurf, dass man einer anderen Person vorwirft, dass sie versucht hat, eine große Sünde zu begehen. Und normalerweise versucht man, solche Sachen zu verdecken. Weil jeder Mensch möchte auch nicht selbst bloßgestellt werden, also soll er auch versuchen, wenn du irgendwie deinen Bruder siehst, oder deine Schwester siehst, oder irgendeinen anderen Muslim siehst, dass er eine Sünde begeht, du versuchst ihn zu verdecken. Weil wenn du ihn nicht deckst und diese Sünde bekannt machst und ihn bloßstellst, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird das auch mit dir machen. Und jeder von uns hat Sünden und Fehler. Er sagte, sie war es. Und warum hat er das aber trotzdem gemacht in diesem Moment? Weil er sich verteidigen muss. Und das ist eine andere Situation. In diesem Fall ist es einem Menschen sehr wohl erlaubt. Denn warum hat sie überhaupt damit angefangen? Wenn sie zugegeben hätte, dass sie es gewesen war, wäre die Sache erledigt gewesen. Aber das wollte sie nicht. In diesem Moment, Yusuf kann diese Sache nicht auf sich sitzen lassen. Es ist sein Recht, sich zu verteidigen, auch wenn er dadurch ihr etwas vorwirft. Weil es ja auch da entspricht ja auch der Wahrheit. Sie war es, die versucht hat, mich zu verführen. Und das Problem ist jetzt, dass ihr Ehemann, wie soll er damit umgehen? Du hast Aussage gegen Aussage. Du hast zwei Behauptungen, keine ist wahrscheinlicher als die andere, als Aussage. Normalerweise, wenn einer anderen Person etwas vorwirft, dann muss er diese Aussage beweisen. Aber wenn in diesem Fall auch die andere Person die gleiche Sache der anderen Person vorwirft, dann beide müssen ihre Aussage beweisen. Und irgendwas muss ja passiert sein, denn es ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr, dass sie zur Tür rennen und sein Hemd zerrissen ist und sie die ganzen Türen vorab geschlossen hat. Also alles deutet stark darauf hin, dass irgendjemand versucht hat, mit dem anderen etwas zu machen, vielleicht sogar beide. Aber jeder streitet es ab und jeder schiebt es dem anderen in die Schuhe. Und deswegen gilt es für einen Richter in diesem Moment, nach Beweisen zu suchen. Und Gott sei Dank war in diesem Moment eine Person anwesend. Und diese Person hat gesagt, und das heißt ein Zeuge aus ihrer Familie bezeugte. Es heißt in einer Überlieferung, dass es ein Kind war, Das heißt, ein Kind in der Wiege. Das ist ein Kind, das also normalerweise noch nicht sprechen kann und das es gesprochen hat. Also genauso wie Jesus a.s. gesprochen hat in der Wiege und ein paar andere Personen, heißt es auch, dass dieses einer der vier Personen gewesen ist, die in der Wiege gesprochen haben, aber die Überlieferung habe ich nicht als authentisch gefunden. Manche Gelehrten haben sich darauf gestützt, wie Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, und auch andere vielleicht, aber ich habe die Version nicht als authentisch gefunden und deswegen gehen wir davon aus, dass es ein erwachsener Mensch ist, denn das ist grundsätzlich der Fall, wenn es um Zeugen geht. Grundsätzlich, der Zeuge ist eine Person, die biologisch reif ist und nicht ein Kind und ein Wunder, denn solche Wunder bedürfen einer authentischen, klaren Überlieferung. Wie dem auch sei, spielt keine große Rolle. Und ein Zeuge aus ihrer Familie bezeugte. Oder, und ein Zeuge aus ihrer Familie war anwesend, denn Shahida bedeutet auch anwesend sein oder zugegen sein. Und ein Zeuge aus ihrer Familie war zugegen. Er sagt, wenn sein Hemd von vorne zerrissen ist, dann hat sie die Wahrheit gesprochen. Und er gehört zu den Lügnern. Denn wenn sein Hemd von vorne zerrissen ist, bedeutet es, dass er mit seiner Vorderseite ihr zugewandt war. Also kann er nicht von ihr weggelaufen sein in diesem Moment. Das kann nicht sein. Und wenn sein Hemd aber von hinten zerrissen ist, dann hat sie gelogen, weil dann war er eindeutig am Wegrennen und nicht dabei, diese Sünde mit ihr zu begehen. Wenn sein Hemd aber hinten zerrissen ist, dann hat sie gelogen und er gehört zu den Wahrhaftigen. Und dann, das Urteil war dann eindeutig, sie schauten, das Hemd war von hinten zerrissen. Und deswegen war eindeutig der Prozess für Yusuf a.s. gewonnen. Als er nun sah, dass sein Hemd hinten zerrissen war, sagte er, das gehört zu euren Listen. Eure List ist gewaltig. Das heißt offensichtlich, der Zeuge sagte offensichtlich, ist derjenige, der das gesagt hat, weil er das Urteil gefällt hat. Er hat das Urteil gefällt und gesagt, da das Hemd von hinten zerrissen ist, muss Yusuf im Recht sein und sie im Unrecht. Und er sagt, das gehört zu euren Listen, o ihr Frauen. Eure List ist gewaltig. Yusuf, lasse davon ab. Und du jene, bitte um Vergebung für deine Sünde, du gehörst ja zu denjenigen, die Verfehlungen begangen haben. Yusuf, lasse davon ab. Das heißt, Yusuf, erzähle diese Sünde nicht weiter. Vergiss diese Sünde. Verdecke sie. Und decke deine eigene Schwester und erzähle nicht anderen von ihrer Verfehlung. Und was die Frau angeht, so sagte der offensichtlich derjenige, der das Urteil gefällt hat, der Zeuge zu ihr, und du jene bitte um Vergebung für deine Sünde. Das heißt, entweder bitte um Vergebung für deine Sünde bei Allah subhanahu wa ta'ala, oder das Wort im Arabischen wastaghfiri kommt ursprünglich vom Wort rafara, und rafara bedeutet satara, und satara bedeutet bedecken und verdecken. Das heißt also auch bitte um Nachsicht oder bitte darum, dass deinen Ehemann darum, dass er die Sünde auch verdeckt, dass er das auch nicht weiter erzählt. Du gehörst ja zu denjenigen, die Verfehlungen begangen haben. Das heißt also, nicht nur eine Verfehlung begann, sondern mehrere Verfehlungen begann. Denn die Sünden, die sie gemacht hat, sind zahlreiche. Und die letzte war zumindest, bis dass sie geleugnet hat, dass sie die Sünde begangen hat. Und auch noch Yusuf a.s. diese Sache versucht hat, in die Schuhe zu schieben. Machen wir an dieser Stelle inshallah ta'ala Stopp, aber wir lernen, liebe Geschwister, aus dieser Erzählung mehrere Angelegenheiten, unter anderem, dass es zur Verteidigung in Ordnung ist, dass man sich verteidigt, wenn es dringend ist. Denn es gibt Dinge, die sind schwerwiegend, es gibt Dinge, die sind leicht, die sind nicht so entscheidend, aber wenn es um schwerwiegende Dinge geht, wie solche Sünden, die einem vorgeworfen werden, dann ist es kein Vergehen, dass man sich verteidigt, selbst wenn eine andere Person darunter leiden muss. Aber in diesem Fall natürlich gilt es abzuwägen. Man muss abwägen, wie groß ist der Schaden, und den man seinem eigenen Bruder antut, damit man nicht etwas Größeres, etwas Schlechteres macht, als das, was man vermeiden möchte. Dann als zweites lernen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Awliya beschützt. Wer Allah subhanahu wa ta'ala in guten Zeiten kennt, das heißt, jetzt bist du gesund, jetzt bist du wohlhabend, jetzt hast du Zeit, wenn du jetzt dein Leben ausrichtest nach Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du mal dann schwierigere Zeiten hast, selbst wenn du arm bist und Allah dir nur eine Ni'ma schenkt, die Genügsamkeit, dann reicht das schon vollkommen aus. Denn es ist Beweis, es ist Tatsache, dass auch arme Menschen glücklich sein können. Das heißt also, dass das Glück nicht nur alleine auf den Materialismus zurückzuführen ist, sondern dass es ein Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala, dass er in die Herzen derjenigen setzt, in der er dieses Glück oder diese Zufriedenheit setzen möchte. Und am größten empfindet man das Glück und die Zufriedenheit und die Glückseligkeit, wenn man im Einklang mit den Bestimmungen Allahs subhanahu wa ta'ala lebt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Sitzung zu einer segensreichen Richtung machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch eure Sünden vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euer Wissen vermehren und euren Iman stärken durch die Worte, die wir heute gehört haben. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا